8.7.2012, 9.11 Uhr. Weiter schwül, ganze Nacht geschwitzt und herumgewälzt. Dazu im Halbschlaf unablässig Cornelius' Stimme in meinem Kopf, die mein Erleben in der bekannten Art noch einmal für mich zusammenfasst und verdoppelt. Alles nass hier, aha, linke Seite komplett nass, richtig nass. Heißt unignorierbar, also Körper besser mal umdrehen. Wobei auch gefährlich, gibt dann Probleme, weil später andere Seite nass. Also vielleicht nicht zu früh drehen, am besten immer eine trockene Seite für Notfälle. Und dabei gleich nochmal die Decke mit links nach rechts rübergezogen. Quasi Funktionsprüfung, muss beübt werden. Geht doch, das geht doch gut. Das üben wir doch gleich nochmal, sagt Cornelius. Und so Stunden schlaflos bis zum Morgen. Dass es ausgerechnet Cornelius' Stimme ist, wundert mich nicht. Aber warum es mir nicht gelingt, auf meine eigene, gewöhnlich alles halblaut mitredende Selbstgesprächsstimme zurück umzustellen, weiß ich nicht. 9.7.2012, 14.08 Uhr. Besuch Julia. 18 Uhr. Mit der Study Nurse Gespräch über Weiterbehandlung. Antrag bei der AOK auf das in Deutschland noch nicht zugelassene Avastin. Dazu Irinotecan, danach hebt das Wort austherapiert das krause Haupt. Manche hält Avastin ein paar Wochen oder Monate stabil, manche ein Jahr. Sogar zwei hat man hier schon erzielt. Dauerübelkeit hauptsächlich durch Irinotecan. Kann bei Bedarf abgesetzt werden. Spare ich mir dann, nicht mein Leben, definitiv nicht mein Leben. Der aktuelle Champion in meiner Gewichtsklasse hat es hier auf 4 Hirn-OPs gebracht. 10.07.2012, 17.05 Uhr. Spatzenfüttertag vor der Krankenhauscafeteria. Die ungebremste Freude im Spatzenhirn und im die Spatzen beobachtenden Menschenhirn, dass die taxonomische Grenze zwischen den von verwandten Anwandlungen vergleichbar aufgeregt wirkenden Arten am Ende eines langen Krankenhaustages nicht mehr klar erkennen kann und in romantischer Unordnung zu lassen sich geneigt fühlt. Neben uns ein sehr tumbes, frisch am Kopf operiertes und möglicherweise behindertes Kind, das die von Zeh gereichten Krümel schwerfällig auf das Geflatter zu seinen Füßen schmeißt. Die kreischenden Vögel, das Kind, die Bäume, die in ihren Rollstühlen zum Rauchen rausgeschobenen Greisinnen, die Schwangeren, der tote Stein. Wo feuern die Spiegelneuronen und wie stark? Schiebe den Regler auf eine Zahl zwischen 1 und 5. C5, Spatzen 5, Schwangere 4, Greisinnen 2, Kind 1, Bäume 0. Stein etwa 0,5, wegen des sich in der Form abbildenden und auf den Terrassenbenutzer klar und heute positiv einwirkenden Bewusstseins des Architekten. 13.07.2012, 12.33 Uhr. Gestern Entlassung. Meine Eltern überschwemmen mich mit Johannisbeeren. 14.07.2012, 9.43 Uhr. Man kann nicht leben ohne Hoffnung, schrieb ich hier vor einiger Zeit. Ich habe mich geirrt. Es macht nur nicht so viel Spaß. Hauptsächlich in den Knochen stecken geblieben das Erlebnis, nicht mehr tippen zu können. Sprachsoftware fürs nächste Mal bestellt. Jetzt Blick über den Kanal, die Schiffe, die Brücken und die Baustellenkräne am regenverschleierten Berliner Horizont. Stille und Frieden. Und Arbeit. 23.22 Uhr. Musik höre ich ja epilepsiebedingt schon lange nicht mehr. Musik fast immer falsch. Fast jede Musik falsch. Richtig nur Bach. Bach geht immer. Ging immer, war immer richtig. Hirnrichtige Strukturen, ahnte man ja schon lange. Auf YouTube über Gould kommend jetzt Brahms Piano Concerto Nr. 1 in D-Minor. Geht auch. Sie sind Redakteur einer Musikzeitschrift und wollen wissen, ob das Geräusch, das Sie berufsbedingt gerade hören, richtig oder falsch ist? Wenden Sie sich vertrauensvoll an Dr. E.P. Herrndorf. 17.07.2012, 13.27 Uhr. In der Praxis klagt eine alte Frau zu auf moderate Lautstärke gedimmten Wartezimmermusik. Sie jammert zu Layla, stöhnt zu Downtown. Sie weint und winselt zu Lady in Black. Lambada, Nachrichten und Werbung. Und weiter mit Musik. Eine Sprechstundenhilfe kommt und erklärt, dass es mit Jammern auch nicht schneller geht und das Jammern wird leiser und verstummt. Derweil haben die Cumuluswolken vor dem im 9. Stock befindlichen Panoramafenster der onkologischen Praxis noch einmal die massiven, schwerelosen und strahlenden Lichtblöcke aufgetürmt, wie sie an einem Tag vor genau 350 Jahren auch schon einmal über den Häusern und Kirchen der Stadt Delft zu sehen waren und bezeugt wurden durch Johannes Vermeer. Vielleicht auch kein Rezidiv, sagt Dr. Vier, kann man auf den Bildern nicht sehen. Was man sieht, ist die Raumforderung. Kann aber auch eine Einblutung gewesen sein, bei dem Gemüse in ihrem Kopf geht das leicht, da platzt ein Äderchen einfach so oder durch einen Schlag auf den Kopf. Aber ich habe doch einen Knockout gehabt beim Fußball. Ja, sehen Sie, und den histologischen Befund kennen Sie auch, nicht? Keine Glioblastomzellen. Das bedeutet nicht viel, ja, ich weiß, was das Krankenhaus sagt. Sieht man öfter bei solchen OPs. Narbengewebe, frische und ältere Einblutungen, Strahlenschaden, Leukenzephalopathie, das ganze Geschmadder. Nur ob die Ursache für das Ödem ein Rezidiv war oder nicht, wissen wir nicht. Können wir nicht wissen, das zeigt das Bild nicht. Und sonst geht's Ihnen gut? Neurologische Defizite weg? Dexamethason ausgeschlichen? Resektionshöhle frisch durchgefeudelt? Das ist doch erfreulich. Wir kommen zum Avastin. Schrankenstörung mittlerweile 5,4 Zentimeter, im Vergleich deutlich progredient. 30. 26.07.2012, 8.45 Uhr. Ohne Operation wären Sie tot, erklärt Dr. 5 und freut sich am guten Zustand des Patienten. War mir selbst zwar auch irgendwie klar, gesagt aber hatte das bisher keiner. Und ich bin in diesen Phasen immer so gleichgültig gegen alles, dass außer der aktuellen Gegenwartssekunde in meinem Bewusstsein nichts Platz hat. Der Ausblick auf die beiden grünen Kuppeln auf dem Nachbargebäude im frühen Morgenlicht, das Krankenhauskäsebrot, das meine Hände mit einer Gurkenscheibe garnieren, der Aufenthalt im ansteckenden Vitalismus einer Krawallspatzenwolke, das ist mein Horizont. 27.07.2012, 10.49 Uhr. Das Unangenehme an dieser ganzen Beschneidungsdebatte schon wieder, dass es genau wie beim Frauenwahlrecht, dem Schwulenparagraphen, dem Rauchverbot, der Sterbehilfe oder der Einführung der fünfstelligen Postleitzahlen eine von Anfang an klar erkennbare Position der Vernunft gibt, die sich am Ende auch durchsetzt. Was von der Querulantenfraktion Monate, Jahre oder Jahrzehnte verzögert, aber niemals verhindert werden kann. Es ist ermüdend. 28.07.2012, 2 Uhr. Seit Anfang der Woche große Hitze. Ich schwitze und habe Kopfschmerzen und Fieber, das ich nicht messen kann, weil ich nicht weiß, wo mein Thermometer ist. In der Nacht Umzug auf den Balkon, wo wenigstens ein leichter Wind weht und die Sterne blinken. Das ist schön, aber immer wenn ich eine Sekunde hochschaue, bin ich schon eingeschlafen. 14 Uhr. Thermometer gefunden. 39,3. Notfall-Onkologen-Nummer angerufen. Dr. 6 rät zum Krankenhaus, damit die mal draufschauen. C steht schon mit dem Taxi vor der Tür. Da sage ich, schick's wieder weg. Schaffe ich nicht. Zu schlapp für 6 Stunden auf einem Stuhl im Krankenhaus sitzen und Formulare ausfüllen. Gib mir noch einen Tag. Und dann noch einen. Und dann noch einen. Langsam geht das Fieber runter. 29.07.2012, 17 Uhr. Besuch von Calvin, der zufällig in Deutschland ist. Ich hatte große Angst vor einer Begegnung, wollte erst nicht. War dann aber doch gut. Mein ältester Freund. Mach's gut. 2.08.2012, 20.04 Uhr. Donner, Sturm und Blitz. Hagelkörner so groß, dass sie in der Straße der Reihe nach die Autoalarmanlagen anschalten. Wir setzen uns raus, wir setzen uns rein. Kinder, die noch nie Hagel gesehen haben, sammeln die Klumpen ein, die über die Schwelle des Lindengartens springen und hüpfen und schießen. Ein Mädchen streckt die Hand aus und schlägt vor, zu tauschen. 5.08.2012, 19.55 Uhr. Mit dem Fahrrad zu C, als fahre man in die Vergangenheit. Der Geruch des Sommers drückt dunkel und breit aus den Flächen hoher Bäume, auf die es den ganzen Tag geregnet hat. Die vertrauten Ausblicke über Brücken, Kanäle und Wege sind nicht mehr so schön wie früher, als ich noch keine Terrasse hatte. Zwei oder drei Anfälle. Sind die Kinder im Hof oder in meinem Kopf? Im Hof, sagt C. 23.30 Uhr. Maximal schnell zurück und Usain Bolt gucken. Die unglaubliche Freude, das seltsamste Wesen auf dem Planeten bei Höchstleistungen in Bereichen, für die es nicht ausgelegt ist, sich abmühen zu sehen, als ginge es um Leben und Tod, worum es wahrscheinlich auch geht. Die gleiche Freude, wie sich Robert Koch über sein Mikroskop gebeugt vorzustellen, Einstein und Bohr in Kopenhagen. Die Freude, sich unter das Messer des besten Neurochirurgen der Welt zu legen. Der Enthusiasmus, Teil dieser der Evolution längst entglittenen und auf dem Weg ins Ungewisse befindlichen Art und ihres auf verschlungenem Faden geführten Kampfes gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und den immer wieder und in jedem Moment übermächtigen Impuls zur Selbstauslöschung zu sein. Ich reiße die Arme hoch. Bolt reißt die Arme hoch. Der schnellste Mann auf dem Planeten. Sieg. Sieg für Bolt. Sieg für uns alle. 9.8.2012, 19.30 Uhr. Cornelius holt den Holtrop ab, der plötzlich in meinem Briefkasten steckt, und liest, während wir im Deichgraf sitzen, Schnitzelkauen Stellen vor. Wahnsinn, sagt er. Wahnsinn, was ist das? Und wann krieg ich das wieder? 16.8.2012, 21.55 Uhr. Der Putzzwang, der nach meiner Erstdiagnose und in Verbindung mit meiner Manie zuerst auftrat, dann erneut beim Umzug in die neue Wohnung und noch einmal verstärkt nach der dritten OP, lässt wieder ein wenig nach, verschwindet aber nicht. Eine Staubflocke am Boden und ich bin arbeitsunfähig. 17.8.2012, 17.29 Uhr. Antrag auf Avastin von der Krankenkasse zum zweiten Mal abgelehnt. 31. 21.8.2012, 23.59 Uhr. Spaziergang um den Plötzensee in die wetterleuchtende Nacht hinein. Auf den Steinstufen ein Pärchen, das sich im Nieselregen auszieht, um zu baden. Es donnert. Ich biege rechts in den Park, die bekannte Baumgruppe, seitlich Grabsteine, Grablichte, eine schwach erleuchtete Villa. Ich laufe matschige Wege, laufe durch Gras, das höher wird, dann kniehoch. In der Ferne Reste eines Tors, dahinter eine Lichterreihe, die eine unbefahrene Straße zu säumen scheint, von der mich ein hoher Zaun trennt. Ich gehe hin und her, die Baumgruppe folgt mir wie ein Schatten. Jetzt will ich zurück. Nachdem ich zum fünften Mal vor der Villa stehe, weiß ich, dass ich mich verlaufen habe. Ich stapfe durch Unterholz und Morast und versuche, es unter Recherche für den neuen Roman zu verbuchen. In unregelmäßigen Abständen ein schwacher Schein in den Sträuchern, eine Art Bach, eine betonierte Abflussrinne. Ist das der See? Handy habe ich dabei, aber was soll ich damit? Hallo, einen Notfallhelikopter mit Wärmebildkamera zum Plötzensee bitte. Herrndorf hier, ja, nicht weit vom Ufer des Plötzensees entfernt, unter einem großen Busch. Hartriegel, ja, nein, das könnte Hartriegel sein, natürlich ist das mein Ernst. Hirnschaden. Heinrich, Emil, Richard, Richard, Nordpol. D. Dorf wie Dorf. Endlich ein Radfahrer, den ich fragen kann. Falls er nicht bremst, plane ich, mich mit ausgebreiteten Armen auf den Weg zu stellen, und wenn er versucht, um mich herumzufahren, bin ich entschlossen, ihn am Gepäckträger festzuhalten. So groß ist die Angst mittlerweile. Aber er hält. Und extrem freundlich weist er mir den Weg. Einfach da geradeaus. Der Klang seiner Stimme und der im Nullwinkel gehobene Arm verraten mir, dass wir uns höchstens 20, 30 Meter vom See entfernt befinden können. Also einfach geradeaus. Zur Sicherheit strecke ich beide Arme vor, um den Sektor, innerhalb dessen mein Ziel liegt, noch einmal zu markieren. Dass das mit den Armen nicht funktioniert, wird mir nach drei Schritten klar, und stattdessen einen Baum anzupeilen, funktioniert genauso wenig. Die Bäume sehen alle gleich aus, und wenn ich um einen herum bin, weiß ich nicht, woher ich komme und wohin ich muss. So irre ich zwischen Parkanlagen, Wiesen und Friedhöfen immer weiter im Kreis, bis ich im Licht eines explodierenden Blitzes plötzlich etwas durch das Laub aufblinken sehe, und das ist der See. Zu Hause steige ich mit Jeans und Schuhen unter die Dusche, und ein halber Kubikmeter Sand, Gras und Schlamm spült von mir herunter in den Abfluss. 31.08.2012, 18.30 Uhr. Die Schwester führt mich in den Raum mit dem Magnetresonanztomographen. Auf dem Untersuchungstisch liegt eine nackte Frau mit weit gespreizten Beinen. Da ist schon jemand, sage ich, und die Schwester führt mich in den nächsten Raum. Aus Angst, es könnte nun jeder mitkriegen, dass der Arzt seine Patientinnen vor dem MRT vögelt, versuche ich, so leise wie möglich aufzutreten. Aber das ungenierte Gebaren der Belegschaft macht mir klar, dass es ohnehin längst alle wissen. Das ist der Traum, den ich habe in der Nacht vor dem MRT. Kurz vor Mittag liege ich in der Röhre und bis zum Abend warte ich zu Hause auf den Anruf des Radiologen. Normal erfahre ich den Befund von ihm nie. Aber es ist Wochenende und wenn das Glioblastom in meinem Kopf zufällig gerade explodiert sein sollte, kriege ich aus naheliegenden Gründen heute schon Bescheid. Ich warte. Am späten Nachmittag eine unbekannte Nummer im Display und ein Mann fragt, wer ich bin. Ich frage, wer er ist, und er spricht von wissenschaftlichen Methoden, nach denen nun vorgegangen wird. Erst nach einer Minute Gerede wird mir klar, dass er fürs Forsa-Institut arbeitet, und ich verabschiede ihn mit den leider viel zu schwachen Worten, er solle aus meiner Leitung gehen. Gehen Sie aus meiner verdammten Leitung, ich sterbe, Sie verblödeter, im Leben nichts gelernt habender Callcenter-Arsch von Ihrem scheiß Forsa-Institut. 2.9.2012, 11.25 Uhr. Während des Studiums in Nürnberg bin ich manchmal bei Karstadt einkaufen gegangen, ein Nobelschuppen mit goldenen Einkaufswagen. Da hatten sie einen jungen, schwindenden Mann, der an der Kasse angelernt werden sollte. Das ging nicht, also räumte er eine Weile die Regale ein. Das ging auch nicht, also schob er hinter der Kasse die Wagen zusammen, monatelang. Es brauchte nicht unbedingt einen Einkaufswagenschieber, aber da schon mal einer da war, ließen die Leute ihre Wagen sofort hinter der Kasse los. Ein Chaos war die Folge. Nach einiger Zeit drehte der junge Mann durch. Sein Gesichtsausdruck wurde freudig erregt, sein Mund formte lautlose Schreie. Wenn er einen Einkaufswagen geschnappt und in die Schlange der wartenden Wagen geschoben hatte, machte er die Säge. Er lief zwischen hochtupierten Seniorinnen mit Gleitsichtbrillen hindurch, sein Blick suchte niemanden. Manchmal riss er beide Arme hoch, wenn ihm ein besonderer Coup des Wagenzusammenschiebens gelungen war. Irgendwann sah ich ihn nicht mehr. Neben dem Dauergrinsen, das meinem Körper signalisiert, dass in meinem Leben alles nach Plan läuft, ist die Bäckerfaust nun meine Standardgeste, wenn mir wieder ein besonderer Coup beim Sätzezusammenschieben gelungen ist. 5.9.2012, 8.30 Uhr. Linke Seite, trotz Rückbildung des Ödems, immer irgendwie wie verschwunden wirkend. Der linke Fuß ist oft taub und eiert beim Gehen. Im Bett weiß ich nicht, ob der Arm, den ich streichle, C gehört oder mir. 10.04 Uhr. Neue Chemo nach dem PCV-Schema, das vor der Entdeckung des Temozolomids gebräuchlich war und dessen Versagen an mir für die Krankenkasse noch einmal erwiesen werden soll, um Genehmigung und Kostenübernahme für Avastin zu erhalten. Heute eine Spritze Vincristin plus 5 Kapseln CCNU. Procarbazin folgt nächste Woche, Kotzen bei Bedarf. Befund: neu nachweisbare temporale Schrankenstörung auch in der vorbekannten kortikalen Strukturstörung links temporoparietal, sodass neben im Verlauf weitestgehend konstanten niedergradigen Tumoranteilen nun auch dort höhergradiges Tumorgewebe dringend zu verdächtigen ist. Neu angrenzende Leptomeningen akzentuiert verdächtig auf beginnende Infiltrationen DD-Aussaat. 9.9.2012, 17.30 Uhr. Im See im Nichtschwimmerbereich, C am Ufer. Hinterher alles zu laut, zu viele Leute. Unter meiner Jacke und drei Decken versteckt liege ich auf irgendwessen Oberschenkeln. 10.09.2012 22.55 Uhr. Schlechter Tag, keine Arbeit. Müde, schlapp, ich bestehe nur noch aus einem einzigen Gedanken. Ich erzähle C davon, weil wir das Abkommen haben, alles zu erzählen, und dass ich mich, wenn ich wie durch ein Wunder geheilt würde, dennoch erschießen würde. Ich kann nicht zurück. Ich stehe schon zu lange hier. 12.09.2012 18.37 Uhr. Und Himmel, könnt ihr euch das mühevoll zusammenrecherchierte Epitheton für den krebskranken Schriftsteller mal in den verblödeten Arsch stecken, Freunde der Henry-Nannen-Behindertenschule? Ich nenne euch doch auch nicht dauernd behindert, nur weil ihr es seid. 15.09.2012 6.56 Uhr. Wie 9 Jahre lang jeden Tag, während ich das Gymnasium besuchte, weckt mich der Wecker, es ist noch derselbe, um 6.50 Uhr. Dann trete ich barfuß auf die Terrasse, greife das verzinkte Geländer und beginne mit Blick über Berlin meine mittlerweile ans Lächerliche grenzende Gymnastik. Hätte ich als Kind auf meinem Schulweg am Friedrichsgaber Weg einen alten Mann auf seinem Balkon so herumturnen sehen, ich hätte Ekel empfunden. Hier gibt es zum Glück keine Schulkinder, ich muss mich nicht schämen. Ich schäme mich trotzdem. Das von der Herde getrennte, sich versteckende, seine Verletzungen zu verbergen suchende Tier, als wäre der Leopard mit ein paar Liegestützen, Kniebeugen und Dehnübungen zu täuschen. Zwei Krähen streichen von Süd kommend über mich, meine Terrasse und das hinter mir liegende Dach in den dunkleren Himmel. Links das älteste, unvergesslich schönste Schauspiel der menschenbewohnten Welt. Seine Klauen durch die Wolken sind geschlagen, er steiget auf mit großer Kraft. 16.09.2012 16.30 Uhr. Baden im morgens baumgrünen, nachmittags blaugrünen Plötzensee. Fast keine Leute mehr. Gerutscht im Wechsel mit einem 5-jährigen Mädchen, das beim Ersteigen der Aluleiter weniger Probleme hat als ich. 4 Meter Schwerelosigkeit, Wasser in der Nase und ein Spaß, der hauptsächlich die Erinnerung an Spaß ist. 18.09.2012 2.03 Uhr. Traum. In einem Dresdner Museum führe ich eine Gruppe meiner Freunde vor 2 Werke, über die sie ein vergleichendes Urteil abgeben sollen. Das eine ist eine Ölskizze mit schrägem Lichteinfall auf eine stehende Figur, schon an der Palette relativ leicht als Adolf von Menzel erkennbar, das andere eine naiv zusammengemanschte Tonskulptur eines kleinen, pummeligen Häuschens mit fröhlich grün glasiertem Garten drumrum. Niemand wagt sich hinaus in die Möglichkeit eines Fehlurteils. Nachdem die Mehrheit meiner Freunde dem Ölbild den Vorzug gibt, erkläre ich auftrumpfend die Schwächen des viel zu routiniert gemachten Menzels mit seiner fehlerhaften Komposition, während die Haus mit Gartenskulptur Uwe Tellkamps ein Meisterwerk sei. 19.09.2012 10.43 Uhr. 2,5 Meter von meinem Arbeitstisch entfernt trapst und schlittert ein Spatz über das Laminat. Den Weg zurück durch das Labyrinth 2er Fensterfronten ins Freie findet er leicht. Wie befohlen schütte ich die Frühstückskrümel auf die Terrasse. 20.09.2012 8.30 Uhr. Jeden Morgen ist der Kanal von Salomon van Rausdael gemalt. 23.09.2012 8.45 Uhr. Traum? In einem nordkoreanischen Lager wird ein Mann, der nur noch aus Haut und Knochen besteht, von Kim Jong-un persönlich hingerichtet. Eine Maschine schreddert den Verurteilten, presst ihn zusammen und spuckt ihn in Form eines haarigen Bonbons wieder aus, der von seinem Zellennachbarn gegessen werden muss. Der Zellennachbar bin ich.